Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, moin! Heute lernen wir Jens Löser kennen oder wie Jens sich selbst nennt, der Löser. Mit über 30 Jahren Vertriebserfahrung ist er der Mann, der Ihren B2B-Vertrieb auf das nächste Level hebt. Seine Mission? Eure Verkäufer und Verkäuferinnen stärker zu machen. Denn nicht die Krise entscheidet über euren Erfolg, sondern eure Antwort darauf. Und wenn er nicht gerade Unternehmen in Vertriebsmaschinen verwandelt, genießt er Jazzmusik und träumt von Semmernächten in Berlin. Seid ihr bereit, den Vertriebsturbo zu zünden?
Herzlich willkommen, Jens.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Allerdings träume ich nicht von Jazzmusik und Sommer in Berlin, sondern ich träume von Hip-Hop, gern deutschen Hip-Hop und den da, wo es warm ist, bevorzugt, wenn es hier kalt ist.
Das heißt, du genießt aber den deutschen Sommer dann?
Ich genieße ihn noch.
Wenn es einen gibt.
Aber ich kann es eh nicht lang verleugnen. Ich lebe in Berlin und ich bin hier grundsätzlich im Sommerhalbjahr schwer zufrieden. Allerdings lebe ich ja auch schon auf der bösen Seite der 50 ein paar Jahre. Und ich gönne mir dann doch mal im Winter die eine oder andere Auszeit im Sommer, um dort auch zu arbeiten, Bücher zu schreiben und und vielleicht auch mal Musik zu hören.
Schön. Cool. Ja, Jens. Meine erste Frage an dich ist eine Frage, die mich auch selbst beschäftigt. Wie viel Leidenschaft brauche ich, um im Vertrieb erfolgreich zu sein?
Leidenschaft ist ein schönes Wort, ja. Vielleicht manchmal braucht man auch Leidensfähigkeit, ja. Aber wenn man die Frage, wie definierst du Leidenschaft? Arbeit im Vertrieb ist tägliche Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst irgendwo mit einer Hackfresse vielleicht eine Excel-Tabelle ausfüllen in ganz vielen Unternehmensbereichen. Im Vertrieb führst du ja morgens das erste Verkaufsgespräch mit dir im Bett und dann stehst du auf und gehst ins Bad und machst dich dort fertig oder machst dich fertig. Und diese Leidenschaft, die muss man als Vertriebler am Ende mitbringen. Ich erlebe das gerade in vielen B2B-Vertrieben, das ist aktuell ja doch anspruchsvoll. Und auch bei den Kunden ist es anspruchsvoll. Und wenn ich dann zum Kunden fahre und wir uns dann beide darüber unterhalten, dass alles ganz schlimm ist und ganz schlecht ist und diese Dinge. Also es geht ja darum, dass ich auch mit einer exzellenten Begegnungs- und Beratungsqualität das Leben und den Moment, mit dem ich beim Kunden bin, ja besser mache und irgendwie dem Kunden am Ende auch irgendwo gute Laune. Wenn du Angst hast, triffst du als Kunden auch keine Kaufentscheidung. Und da finde ich, dass um in diesen anspruchsvollen Zeiten sich eben immer wieder in emotional guten Zustand zu bringen, sicherlich Leidenschaft für das, was ich tue, dann schon etwas ist, was auf jeden Fall hilft. Was mich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht sprachlos macht, aber ich frage bei Kino zum Beispiel gern, sagen Sie mal, welches Vertriebsbuch lesen Sie denn gerade? Und dann wird es meist relativ ruhig im Saal. Dann sage ich nur, vielleicht ist ja Lesen nicht so ganz Ihr Ding, aber wer ist denn Ihr Lieblingsvertriebstrainer bei YouTube, so abends, Verkäufer Netflix? Was schauen Sie sich denn dann an, wenn Sie tagsüber vom Kunden gehört haben? Brauche ich nicht, zu kompliziert, kein Bedarf, kein Budget und sie nicht exzellent in Einwandbehandlung waren, dann werden sie sich doch irgendwie, dann wird es meist relativ ruhig. Ja? Und wenn ich dann frage, sagen Sie mal, wir hatten hier ein Hobby und sagen wir mal, Menschen, die sich für Angeln interessieren, die lesen ab und zu mal eine Angelzeitschrift oder schauen sich mal ein YouTube-Video über den größten Hecht im Teich an. Und das ist das, was mir manchmal so als Leidenschaft einfach fehlt, wenn ich so mit Verkäufern beieinander bin. Ja, so diese Leistungskultur, dieser absolute Wille, ja, auch Optimismus und all diese Dinge, ja, das beschäftigt mich dann schon.
Aber glaubst du nicht, dass jemand, der mit Leidenschaft seinen Job macht, das bedeutet ja auch, dass er seinen Job mag, dass er alles dafür tut, um perfekt oder, ne, wie ich es immer so schön sage, Champions League zu spielen, Versuch zumindest. Das bedeutet, wenn ich abends auf der Couch sitze, dann ist mein Vertriebler Netflix an. Aber vielleicht ist es genau die Leidenschaft, die bei genau diesen Leuten fehlt.
Ja, ja, das ist ganz, 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 ganz sicher was. Also ich weiß ja nicht, Fatma, ob du dich so als Durchschnitt des deutschen Vertriebs bezeichnen würdest oder ob du vielleicht ein, zweimal schon die Erfahrung gemacht hast, dass du über zumindest leicht überdurchschnittliches Engagement und eine leicht überdurchschnittliche Leidenschaft verfügst. Und das ist das, was ich einfach oft erlebe, ja, dieser, sagen wir mal, Optimismus, ja. Ich meine, schau mal, wenn zwei Verliebte sich kennenlernen, dann gehen die von der besten Zukunftswahrscheinlichkeit aus, die es geben kann. Ja, stell dich mal vor, Fatma und Nils wären zusammen, ja, dann gehst du von der besten Wahrscheinlichkeit aus, ja. Also ich meine, Nils würde auch nicht zu dir kommen, Fatma, und sagen, Mensch, du, ich habe mir das nochmal überlegt mit dem Heiraten, weißt du was? Die Hälfte der Ehen werden geschieden, wir könnten Münze werfen. Und welche die größere Hälfte ist, weiß ich nicht. Und dann ist mir übrigens noch aufgefallen, Fatma, ich bin nicht besonders hübsch, du bist nicht besonders intelligent, was sollen da für Kinder bei rauskommen? Verliebte gehen von der besten Wahrscheinlichkeit der Zukunft aus. Bei uns im Vertrieb, wenn der Kunde anruft und all diese Dinge, so wie wir miteinander reden, ja. Ich bin ja aktuell, sind ja die Saison der Jahresauftaktveranstaltung und ich bin 3, 4, 5 Mal in der Woche auf der Bühne. Und was ich da erlebe, so auch in den Pausen, wie die Verkäufer miteinander sprechen, ja. Ich war letztens mit einer Gruppe von Verkäufern beim Mittagessen und wir stehen da so im Foyer und ich höre eigentlich nur doofes Produkt, doofe Kunden, doofer Markt, doofer Chef, doof. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, Jungs, ich glaube nicht, dass heute Nachmittag einer von euch noch was verkauft. Ich persönlich halte es für einen großen Erfolg, wenn sich heute Nachmittag keiner von euch umbringt. Ihr merkt gar nicht, in was für einen Zustand. Wie wollt ihr denn euch jetzt ans Telefon setzen und Menschen anrufen und die einladen und sagen, komm zu uns, ist eine Welt, der man gern angehören möchte. Amen.
Okay, das würde für mich bedeuten, okay, Vertriebler fühlen sich nicht wirklich zugehörig zum echten Vertrieb, weil, also ich halte mich für überdurchschnittlich, weil ich es aus Leidenschaft tue und zwar jeden Tag gerne. Und das hat mir meinen Weg auch viel einfacher gemacht. Das heißt, ich stehe auf mit einer Freude, dass ich meinen Job erledigen darf, weil ich einfach Spaß dran habe. Jetzt haben wir aber eine Menge an Vertrieblern, die aufstehen, weil sie es fürs Geld machen. Um es sehr deutlich zu sagen.
Ja, die meisten stehen ja auch, weil die Blase entweder voll oder leer.
Das auch? Das ist dann der erste Schritt nach dem Aufstehen?
Also ich bin...
Aber was,
ich bin,
was würdest du diesen Vertrieblern raten?
Sagen wir mal so, ich kann grundsätzlich so man darf als Vertriebler nicht so monetär gesteuert sein, da bin ich ja auch nicht ganz so der Freund von. Also am Ende ist, wenn man als Vertriebler nicht in irgendeiner Form irgendwie auch Interesse daran hat, an einer leistungsabhängigen Vergütung, dann stimmt auch irgendwas nicht. Also ich habe selten einen Top-Verkäufer erlebt, der zu mir gesagt hat, also Geld spielt für mich keine Rolle. Ja, also verkaufen heißt helfen, bitte nicht verkehrt verstehen. Und ich bin jetzt nicht, dass man jetzt moralisch flexibel so jeden Tag unterwegs ist. Aber, weißt du, wir haben jetzt ja auch Jahresanfang. Schon mal, die meisten Leute warten noch auf das eine große Ding, was ihr Leben ändert. Und für die allermeisten wird 2025, 2024 erschreckend ähnlich aussehen. Wir kennen alle so Dinge wie oder Methoden wie die 1%-Methode. Und das wissen wir ja. Komm, werd jeden Tag ein bisschen besser. Du bist am Ende das Ergebnis der vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Esse ich noch ein Stück Kuchen, rauche ich noch eine Zigarette, bereite ich mich auf den Kundentermin vor, diese ganzen kleinen Entscheidungen. Und weißt du, manchmal so bei den Keynotes werde ich in der Auftragsklärung gefragt, sagen Sie mal, Herr Löser, sind Sie Motivationsredner? Also sage ich, nee, bin ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Thema mit der Motivation haben. Wir haben ein Thema mit Disziplin. Motivation lässt uns anfangen und ihr kennt alle das Beispiel Fitnesscenter, 1. Januarhälfte voll, Ende März leer. Und wir haben ein Disziplinproblem. Und Disziplin ist eben, sagen wir mal, die höchste Form von Selbstliebe, Empathie mit meinem morgigen Ich. Ja, und ich weiß ja, wenn ich das tun würde, würde es mir langfristig besser gehen. Aber wir Menschen sind eben aktuell im Zeitgeist so unterwegs, alles muss leicht sein, smooth sein, easy sein, muss alles irgendwie, ja. Keiner will mal Telefonakquise machen, machen alle nur noch auf LinkedIn, da wird der Kunde sich schon melden. Gerade im B2B-Vertrieb. Ich meine, wie lange willst du denn den Kunden belinkedinnen, bis der irgendwann dann selber dich anruft und sagt, Mensch, ich habe mich jetzt in Sie verliebt bei LinkedIn, wir müssen unbedingt zusammenarbeiten. Also irgendwann, klar gewinnen wir digital Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Leads, aber das Verkaufen an sich, da muss irgendjemand wie in der Sozialakquise den Mut haben und bei dem anderen klingeln. So, und das finde ich manchmal, das weißt du, also ich bin ja bei vielen Veranstaltungen, wo die wo Geschäftsführer sagen, bei uns lief es eigentlich die letzten 10, 15 Jahre ganz geschmeidig, aber seit, was nicht, 2 Jahren ist irgendwie vorbei. Und während wir früher gejammert haben, dass so viele Leads sind, ist es mit den Leads jetzt mehr oder weniger vorbei. Jetzt müssen wir losgehen. Und ein Vertriebsleiter hat letztens zu mir gesagt, Herr Löser, wir haben eine Telefonakquiseaktion bei uns im Vertrieb durchgeführt und die hat nicht funktioniert, die ist krachend gescheitert. Es hat einfach keinen Kunden angerufen. Das ist so ein bisschen die Wahrheit, ja. Ich will euch hier nicht am Stück vollfühlen, aber ich bin ein großer Freund von Aktivitätenmanagement. Vielleicht kommen wir ja später nochmal darauf.
Sehr gerne. Man merkt, du brennst für das Thema. Wie kam es denn für dich dazu, dass du vor 30 Jahren gesagt hast, okay, mein Know-how, meine Leidenschaft möchte ich mit der Welt teilen?
Also, ich stamme aus einem kleinen Kaff, so 90 Kilometer südlich von Berlin. Und habe gelernt an einem Großhandelsbetrieb, GHG WTB, für Waren des täglichen Bedarfs. Und da kam die Wende und die größte Errungenschaft der Wende neben Westgeld und Westautos war Joghurt mit Fruchtstücken. Also nicht, dass es zu Ostzeiten keinen Joghurt gab, aber es gab dann auf einmal Joghurt für 500 Gramm Becher mit Früchten, deren Namen ich ein Vierteljahr vorher noch gar nicht kannte. Und eines Tages kam ein Außendienstmitarbeiter in unseren Großhandelsbetrieb und der war unserer Disponentin in seinen verkäuferischen Fähigkeiten hoffnungslos überlegen und brachte auch noch eine gewisse moralische Flexibilität mit. Das Ergebnis seines Besuchs war, dass 37 Lastzüge mit Vic-Hustenbonbons eine Woche später auf den Hof rollten, was viel zu viel war. Der hat irgendwie einfach die Kommastelle weggemacht. Dann hat mich unser Chef zu sich gerufen und gesagt, Jens, ich habe einen neuen Job für dich. Sag ich, worum geht's? Sagt, du bist jetzt unser Außendienstverkäufer. Sag, hört sich spannend an. Worum geht's da? Sagt, das gar nicht wild. Du kriegst jeden Morgen eine Palette Hustenbonbons in deinen B1000, dein Barkas, das ist so ein kleiner Transporter gewesen zu Ostzeiten, rein und dann fährst du Angebotstour von Verkaufsstelle zu Verkaufsstelle. Und mein Verkaufsgebiet ist damals gewesen so die Region Cottbus, Dresden, Leipzig. Und da sagt er zum Schluss, übrigens nicht vergessen, Feierabend hast du immer dann, wenn das Ding leer ist. Und wenn ich heute arbeitsmäßig in der Region unterwegs bin, dann vermeide ich das immer noch, in Verkaufsstellen zu gehen, weil die meisten werden aus der Zeit noch so ein bisschen was am Lager haben. Das ist so meine Einstiegsgeschichte in den Vertrieb und so ging es dann fröhlich weiter. Ich habe mir dann irgendwie so in den Kopf gesetzt, Mensch, BWL studieren, das ist bestimmt eine Lebensversicherung für den Arbeitsmarkt. Ja, wie man dann halt so irgendwie nach Orientierung sucht als Anfang 20-Jähriger. Und dann war die Wahl, ob ich eben für 5 Mark die Stunde kellnere oder ob ich was im Vertrieb mache. Und dann bin ich in die BMW-Niederlassung Berlin, habe dort Vollzeit als Verkäufer Autos verkauft und habe nach Feierabend 5 Jahre lang im Abendstudium BWL studiert. Und am Ende war dann eben die Frage, was tue ich, wie geht's weiter? Und dann hatte ich einen Kontakt zu einer Unternehmensberatung, die diese Vertriebstrainings gemacht haben. Und ich habe dann dort meine Diplomarbeit geschrieben über Lerntransfer von Vertriebstrainings. Weil die Herausforderung ist ja eben nicht, ein Training zu kreieren und durchzuführen. Da haben die Leute schon alle irgendwie halbwegs gute Laune. Die Herausforderung ist ja eine nachhaltige Verhaltensänderung. Also andere, mehr, bessere Aktivitäten hinzubekommen. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, die mich seit 30 Jahren umtreibt und über die ich damals 1999 schon meine Diplomarbeit geschrieben habe. Das war mein berufliches Leben im Schnelldurchlauf.
Ja, vielen Dank. Wie kriegst du denn jetzt die Leute ins Machen? Du hast ja eingangs schon gesagt, dass wir eher ein Macherproblem haben oder ein Disziplinproblem.
Also, ein Werkzeug ist unser Vorfahrtvertriebsjournal. Wir haben in unseren Vertriebstrainings bekommen die Teilnehmer ein Journal, ein 100-Tage-Trainingsprogramm, das zweigeteilt ist. Auf der einen Seite besteht das aus klassischer, vertrieblich orientierter Journalarbeit. Also mal anfangen, in Arbeitsblöcken zu denken, Tagesplan, Wochenplan zu machen, aber auch mal aufzuschreiben, was sind meine vertrieblichen Aktivitäten, Strichlisten zu führen, wie viele Neukunden rufe ich an, wie viele Kuschelcalls mit Bestandskunden, Tagesziele, aber auch mal den Tag auszuwerten, was ist mir gelungen, was habe ich gelernt, wofür bin ich dankbar, was habe ich für mich getan, all diese Dinge. Klassische Journalarbeit, was aus meiner Erfahrung das ziemlich Beste ist, was man für seine Persönlichkeitsentwicklung tun kann, weil wir dann mal Zeuge werden von den Dingen, die wir uns den lieben langen Tag so erzählen. Und es ist wirklich spannend. Und auf der anderen Seite gibt es jeden Tag einen vertrieblichen Impuls. Das geht los mit ganz banalen, einfachen Dingen. Zeitmanagement, also räum deinen Arbeitsplatz auf, setz dich mal auf den Kundenstuhl, geh drüber über Selbstmanagement und steig dann so in vertriebliche Themen ein von Akquise, Gesprächsführung. Es gibt jeden Tag kleine Aufgabe, da sind QR-Codes drin zu den passenden Videos auf meinem YouTube-Kanal und darüber erreichen wir erstmal, das ist die Basis für unser Vorfahrtvertrieb-Umsetzungsprogramm. Dann flankierend machen wir dann einmal in der Woche einen kurzen Call mit den Teilnehmern online und es ist sehr interaktiv, das heißt, wir arbeiten dort viel mit den klassischen Tools von Mentimeter über Boards. Die Teilnehmer bereiten sich kurz vor, gehen dann in kleinen Gruppen. Wir merken einfach, Umsetzung ist die Superpower. Und da brauchen wir gemeinsam mit der Vertriebsleitung, und das ist unser Job und unser Auftrag, einfach da die Führungskraft gemeinsam mit ihr zu unterstützen, die Kollegen in die Umsetzung zu bringen. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit. Dieses, weiß ich nicht, ein oder zwei Tagestraining irgendwo im Hotel, jetzt mal darauf, das ist nicht die große Kunst, ja. Die Kollegen freuen sich alle, wenn sie abends ein Bier zusammen trinken können und wenn dort irgendwie zwei, drei lustige Vertriebsgeschichten am Kamin zum Besten gegeben werden. Das ist nicht die Herausforderung. Wir trainieren dort, das ist aber alles, wie gesagt, nicht die entscheidende Zeit, sondern die Umsetzungszeit, da einfach die Leute 100 Tage an die Hand zu nehmen und zu trainieren und es ist einfach, das ist anstrengend. Ja, Punkt.
Aus deiner langwierigen Sicht, hat sich der Vertrieb in den letzten 30 Jahren in Deutschland verändert? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, wieso?
Warum? Weil sich die Welt einfach verändert. Ja, ich meine, gefühlt kommen wir jetzt ja auch immer über die letzten Jahre nehmen. Ja, wir haben uns gerade an dieses ganze Homeoffice online gewöhnt. Ja, dann kam auf einmal Social Selling und bist du nicht bei LinkedIn, bist du nicht dabei. Jetzt aktuell wird jede KI-Sau durchs Dorf getrieben. Du hast ja das Gefühl, wenn du nichts mit KI machst, bist du der letzte Vollidiot, der rumläuft und alle anderen liegen den ganzen Tag im Bett und KI macht für sie die Arbeit. Zumindest ist es manchmal so meine Wahrnehmung, wenn ich so sehe, wenn ich die Veranstaltungen so sehe, ich bin ja viel bei Vertriebsevents und so, da habe ich manchmal das Gefühl, so klassische Vertriebstugenden, Disziplin, jemand anrufen, eine exzellente Begegnungsberatungsqualität, auch mal das CRM-System pflegen, solche Dinge, das ist alles irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch bei den falschen Kunden immer, bei meinen Kunden finde ich es immer schon ganz weit vorn, wenn wir rudimentäre Dinge haben, wie was ich nicht, ein Calendly-Link, wo Kunden sich einen Gesprächstermin buchen können auf LinkedIn und auf der Webseite. Und wenn vielleicht wir, wie gesagt, unser CRM-System und wenn wir vielleicht das Potenzial, das der Kunde hat, eintragen im CRM-System. Also da bin ich schon vollkommen aus dem Häuschen, ja. Und da brauche ich erstmal noch KI. Und ich habe das Gefühl, da hat sich die Welt verändert und auch der Vertrieb. Und ich sehe mal ein Beispiel jetzt von mir. Ich habe früher, als ich angefangen habe, meine Dienstleistung verkauft. Ich habe Gurkengläser vom Aldi geholt, habe in meiner Badewanne das Etikett abgeweicht, habe um diese Gurkengläser eine Banderole rumgeklebt. Da stand dann drauf, saure Gurkenzeit im Vertrieb, sprechen Sie mit uns, Löser. Und nämlich zu meinen Zielkunden hatte ich eine IHK-Liste, ja, überlegt, Mensch, wer könnte mein Zielkunde sein, welche Potenzialkennzahl hat in der Akquise. Bevor wir wissen, wen wir suchen, müssen wir ja wissen, was wir suchen. Also sich einfach mal darüber Gedanken machen, wer ist so mein idealer Kunde. Und ich habe da gesagt, ein idealer Kunde von mir sitzt in Berlin, hat eine große Vertriebsmannschaft und ist bereit, auch in die Personalentwicklung zu investieren. Und dann bin ich eben losgefahren und habe im Empfang diese Gurkengläser abgegeben. Und dann 3-4 Arbeitstage später habe ich angerufen, habe gesagt, ich bin's der mit den Gurken. Und ein Gurkenglas hat ein paar elementare Vorteile. Du kannst es nicht an die Info-Ad schicken, du kannst es nicht abheften, steht erstmal dumm rum, jeder in die Hand, wer ist das, Löser. Irgendwann kannst du es als Vertriebsleiter nicht mehr sehen. Dann geht es in die Kaffeeküche. Da nimmt es auch nochmal jeder an die Hand. Und eigentlich bist du erstmal so ein bisschen Talk of the Company. Und so haben die früher Vertrieb gemacht. Und heute die reinen, also den Löser gibt es jetzt ja seit 25 Jahren. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Bestandskunden und machen natürlich auch andere Dinge wie Empfehlungsgeschäft. Aber die rein passiv, reaktiv auf uns zukommenden Kunden kommen heute zu 2/3 über YouTube und 1/3 über LinkedIn. Ja, also wenn du jetzt mal Keynote-Speaker-Vertrieb googelst, dann bin ich in Deutschland auf Platz 1. Und das ist einfach heute unsere Art von Vertrieb. Ja, unser Vertrieb heißt heute, jede Woche ein YouTube-Video machen, jede Woche Presseartikel machen, jede Woche 2-3 Mal was bei LinkedIn auch halbwegs sinnvoll ist zu schreiben und. Also das ist einfach so, und dafür brauchst du am Ende wieder Leidenschaft und Disziplin und am Ende noch Optimismus. Ja, wenn ich da bei LinkedIn sitze und denke, dann liest sowieso keiner, das ist es nicht der Optimismus, der mich im Vertrieb erfolgreich macht. Also da hat sich Vertrieb einfach verändert und wird sich weiter verändern. Die Zukunft ist nicht eine Verlängerung der Vergangenheit. Auch wenn sich das viele wünschen.
Cool. Du bist jetzt gerade auf das Thema LinkedIn eingegangen. Das finde ich super spannend. Würde gerne die Frage auch an dich stellen. Die haben wir nämlich schon mal in einem Interview gestellt. Glaubst du, dass jeder Vertriebler, der seinen Zielkunden auf LinkedIn hat, posten sollte?
Also jeder Vertriebler sollte ein LinkedIn-Profil haben. Und ich sage jetzt mal außerhalb vom Protokoll, schon aus Eigennutz. Das ist deine Visitenkarte heute. Wenn du dich nochmal um einen neuen Job bewirbst als Vertriebler und es ist halbwegs ernst gemeint, dann wird derjenige deinen Namen googeln. Wenn er dann ein verranztes Xing-Profil finden wird mit einem 15 Jahre alten verpixelten Bild, 43 Kontakten, davon 27 alte Kollegen, dann wird derjenige nochmal kritisch hinterfragen, ob du wirklich der akquisestarke Netzwerker bist, von dem du in deiner Bewerbung geschrieben hast. Das ist heute deine Visitenkarte. Punkt aus dem Haus. Ich habe zum Beispiel gar keine gedruckte Visitenkarte mehr. Auf Veranstaltungen, da legen wir die Handys nebeneinander oder QR oder LinkedIn. So, da hat sich die Welt einfach verändert. Ja, es gibt natürlich noch Branchen, die eine Visitenkarte brauchen, gar keine Frage. Aber ich brauche sie nicht mehr. Ich habe seit Jahren keine. Aber normal, ich bin kein digitaler Nerd oder irgendwie sowas. Ja, ich werde jetzt 56 im Sommer, ja. Also ich bin wirklich auch der Letzte, der aber die Welt verändert sich und ich muss das muss ich akzeptieren, ja. Und ich habe gerade letztens eine Veranstaltung, da sagt ein Teilnehmer, ja, Löser, wenn ich das sage, dann bin ich nicht authentisch. Da sag ich, Mensch, sag mal, bist du noch der gleiche wie vor 20 Jahren? Nee. Sag ich, Mensch, warst du vor 20 Jahren nicht authentisch oder bist du heute nicht? Weißt du, gerade weil du dich veränderst, bleibst du authentisch. Und ich erlebe dann oft, das ist immer so eine Schutzbehauptung. Ja, das bin ich nicht. Und all diese Formen von Pech beim Denken, die wir dann so immer hören. Und dieses, auch wenn es so ein Kalenderspruch ist, dass eben Wachstum außerhalb deiner Komfortzone stattfindet, dafür brauchst du eben diese Leidenschaft und das Quälen. Und ja, sag doch mal einem erfolgreichen Sportler, du quäl dich nicht. Wenn es weh tut, hörst du auf.
Ja, das kennt er nicht.
Ja, nur vom Hören sagen. Vom
ja, genau.
Platzierten. Wobei ja im Sport der Zweitplatzierte ja wenigstens noch was hat, ja. So als Verkaufsvize, ja. Ich finde, vielen Verkäufern ist nicht bewusst, dass die Summe der Kleinigkeiten einfach dann am Ende vielleicht den Unterschied machen, ob du der Zweitplatzierte bist oder. Weißt du, so, das ist in Vorfahrtvertriebsjournal, da steht auch so drin, wenn ich manchmal drüber nachdenke, welche Auswirkungen kleine Dinge haben, bin ich geneigt zu glauben, dass es gar keine kleinen Dinge gibt. Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied oft machen. So diese Nasenlänge, das bisschen besser zu machen. Und dafür die Verkäufer zu sensibilisieren und am Ende nicht zu motivieren, weil Motivation spielt ja immer nur eine Rolle, wenn Aufgabe und Interesse keine allzu große Schnittmenge haben. Ja, wenn du jemanden fragst, weiß ich nicht, der ihn zu seinem Hobby motiviert, dann sagt er, muss mich niemand motivieren. Na klar, weil Aufgabe und Interesse zusammenpassen. Wenn man erstmal über Motivation so nachdenken muss, dann sag ich, weiß ich nicht, ob du auf der richtigen Spielwiese deines Lebens dich hier gerade rumtreibst.
Cool. Also, LinkedIn-Profil ja. Posting, je nach Geschmack. Ich glaube, wenn man nicht genug Ausdauer hat und auch nicht konsequent ist, dann wird auch LinkedIn nicht sehr erfolgreich sein.
Naja, also klar, Mensch und Methode. Hör mal, ich habe, wenn ich manchmal Teilnehmer, da sagt ja ein Vertriebsleiter, du, der hat noch 3 Jahre bis zur Rente, was soll ich jetzt mit dem machen? Du musst ja auch nicht jeder bei LinkedIn, kann ja jemand sein, nochmal, ich will ja nur sagen, hey, das ist die Konsequenz davon, wenn du es nicht tust. Früher war eben der beste Vertriebler, der die meisten Rolodexe vor sich auf seinem Schreibtisch hatte. Und es gab auch Leute vor LinkedIn, die auf einer Messe irgendwie gefühlt jeden kannten. Es gibt ganz viele Wege. Also find deinen Weg. Mensch und Methode müssen am Ende auch zueinander passen. Aber du brauchst einfach, schau mal, wir verlieren die meisten Aufträge nicht wegen zu hoher Preise, sondern an die eigene Unsichtbarkeit im Markt, bei unseren Zielkunden. Und da gibt es natürlich noch andere Methoden. Gott bewahre, ja. Nur eine oder zwei solltest du schon irgendwie semi-professionell zumindest bedienen.
Du hast vorhin schon KI angesprochen. Ich finde das auch ein spannendes Thema, weil alle reden darüber. Jedoch ist mein Eindruck, es hat noch keiner wirklich eine Lösung, die wirklich funktioniert, Vertrieb im KI. Ist das auch dein Eindruck oder hast du da schon andere Erfahrungen und Einblicke bekommen?
Naja, ich glaube, wie isst man einen Elefanten in möglichst dünnen Scheiben? Und deshalb ist das so ein großes Thema, dem sollte man sich natürlich schon widmen, gar keine Frage. Und aber in kleinen, verdaubaren Dosierungen. Ich habe einfach nur das Gefühl, weißt du, ich habe ja vorhin gesagt, diese klassischen vertrieblichen Tugenden, die will keiner hören. Also wenn ich dann sage, in Auftragsklärungsgesprächen mit den Auftraggebern, Gott sei Dank, Herr Löser, sagen die dann, dass sie kein Motivationstrainer sind. Das mit der Motivation haben wir bei uns in der Firma schon mal probiert, das hat nicht geklappt. Ja, und außerdem, ja, ihr kennt alle diesen Satz, das mit der Motivation nach so einem Vortrag, das hält ja auch nicht lange vor. Und ich sage dann immer, ja, das Problem ist allerdings beim Duschen dasselbe. Und deshalb duschen ja einige von uns mehrfach im Monat. Und deshalb sollte man sich eben doch um die Motivation immer wieder kümmern. Ich habe so das Gefühl, auch teilweise Vertriebsleiter trauen sich das nicht, ihren Verkäufer mal zu sagen. Wenn der Verkäufer sagt, es ist außerhalb meiner Komfortzone, zu sagen, du bist einfach eine faule Sau. Also, wir haben auf der einen Seite, wir Vertriebler sind ja so, wir haben auf der einen Seite eine extrem hohe Meinung von dem, was wir tun. Und findet ja unlustig, wenn jemand das mal in Frage stellt. Und dann sind wir eben doch so mimos unterwegs, wenn das mal jemand tut. Und es ist ja meine Aufgabe, nicht die Leute zu belehren. Die sollen ja bei meinen Vorträgen und Veranstaltungen lachen und beim Lachen merken, Mensch, ich lache über das, was ich selber so denke, sage, mache. Und das ist, glaube ich, was ich gut kann. Die Leute merken, dass ich eine Leidenschaft für Vertrieb habe, dass ich selber seit 30 Jahren, über 30 Jahren im Vertrieb arbeite. Und wird am Ende auch honoriert. Und deshalb gelingt es mir dann doch auch mal, die Leute mal so wachzurütteln. Gerade letzte Woche hat mir jemand auf LinkedIn geschrieben, hat gesagt, du, das hat mich irgendwie schon zum Nachdenken angeregt, was du da so gesagt hast, weil du immer so einfache Beispiele aus dem Leben bringst, ja, wie jetzt immer das Beispiel mit dem Verliebtsein oder so. Nein. Ja, ich sage zum Beispiel mal gern, wenn ich jemanden sehe, der verheiratet ist, sage ich, machen Sie mal, werden Sie denn heute Abend Ihrer Frau Blumen mitbringen? Natürlich nicht. Warum? Weil Sie sagen, puh, ja, hat am Wochenende noch meine Klamotten gewaschen, kocht. Ja, warum soll ich einen Bus nachlaufen, in dem ich doch schon drin sitze? Aber Ihr Bestandskunde zu Hause ist der Akquisekunde des Wettbewerbs. So, und wann ist der beste Zeitpunkt, dem Kunden zu sagen, dass du ihn liebst, bevor das der Wettbewerb macht? Aber wir machen eben oft im Vertrieb das, was dringend ist und nicht das, was wichtig ist. Weißt du, das sind so diese Basics, was die Leute nicht hören wollen. Sag, wenn du morgens deinen Arbeitstag damit beginnst, dass du deinen Rechner anmachst und E-Mails bearbeitest, dann fängst du an, anderen Leuten einen Gefallen zu tun. Das ist deine erste Priorität des Tages. Die wollen was von dir und du schreibst die schreiben dir eine E-Mail und du kümmerst dich jetzt darum. Ich meine nicht, dass du deine Mails nicht beantworten sollst, aber ist das die oberste Priorität? Die Vertriebler in der Masse verstehe nicht den Unterschied zwischen Vertrieb und Betrieb. Ich verstehe nicht, dass wenn ich immer erst mit Vertrieb anfange, wenn ich mit Betrieb fertig bin, habe ich ganz viele vertriebsfreie Tage in meinem Kalender. Deshalb Vorfahrt Vertrieb. Ja? Und die fangen was an, was zu machen und überlegen sich nicht, bin ich damit beschäftigt oder bin ich produktiv? Und dieses Verständnis zu haben, hey, der 31., da freuen sich alle in der Firma, aber für uns im Vertrieb ist das ein Trauertag. Ich kann den Monat nichts mehr verkaufen. Sei Zeitegoist, pass auf deine Zeit auf, plan deine Zeit. Weißt du, das ist das, was ich so erlebe, dass wir diese Basics nicht bedienen. Und dann verleiere ich natürlich auch mal die Augen, wenn ich dann auf Veranstaltungen bin und dann es Vorträge über KI und so weiter gibt. Dann sage ich, einfach so einen Menschenverstand im Vertrieb und teilweise wirklich ganz einfache vertriebliche Tugenden würden den Kollegen hier deutlich mehr nützen als KI. Das ist arm.
In der Vertriebskirche natürlich.
Amen.
Ja, vielen Dank für die ganz spannenden Einblicke. Also ich habe auch wieder ein paar neue Inputs und gute Ideen bekommen. Abschließend fragen wir immer unsere Gäste natürlich, du hast natürlich schon viel Wissen mit uns geteilt, welche 2, 3 Quick Wins könnt ihr unseren Zuhörern mitgeben?
Naja, Vorfahrt Vertrieb gebe ich den Leuten zu Beginn 3 Dinge mit. Das erste ist, überleg dir mal, was ist das Richtige, was du tun solltest, damit du Vertriebserfolg hast. Die meisten haben eben den klassischen Talentvertrieb. Und die sind eben von der, sagen wir mal, vertrieblichen Intelligenz des Einzelnen abhängig. Und das ist kein guter Ansatz. Also warum soll jeder seinen Weg gehen, wenn es den besten gibt? Ich verstehe, jedes Verkaufsgespräch ist individuell, aber Verkaufsgespräche sind am Ende wie Kuchenrezepte. Jedes Kuchenrezept ist vom Grundaufbau immer gleich. Ich kenne keins, wo der erste Kuchen ist, dann kommt was in den Ofen, dann gehst du den Teig einkaufen. Und im Vertrieb ist es eben auch eher so, dass nicht die Provision ausgegeben wird, dann machst du den Abschluss und dann lernst du den Kunden kennen. Das ist umgedreht. Und was wir eben machen, wenn wir mit den Vorfahrtvertriebsprojekten mit Unternehmen zusammenarbeiten, ein Baustein ist eben, wir analysieren mal, was machen die Top-Verkäufer anders als der traurige Rest. Wir analysieren das, wir systematisieren das und wir skalieren das dann auf die Mannschaft. Also baut durch ein System, weil wenn ihr mal wirklich, sagen wir mal, euren Betrieb fertig habt und denkt, jetzt könnt ihr ja Vertrieb machen und ihr dann überlegt, na, was mache ich denn jetzt, dann, das wird nichts. Du brauchst ein System, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, achte auf deine Schlagzahl. Kontakte bringen Kontrakte. Zeig mir jemand, der viele Kontakte mit der Zielgruppe hat und ich zeige dir im Normalfall auch jemand, der halbwegs anständige Zahlen aufs Papier bringt. Und der dritte Punkt ist einfach, ja, Qualität ist immer eine Folge von Quantität. Meine 5-jährige Tochter Sophia hat dieses Jahr nur bei einer Sache schwimmen gelernt, beim Schwimmen. Und das Jahr davor hat sie Fahrradfahren gelernt und das lernst du auch nur bei einer Sache, beim Fahrradfahren. Und Telefonakquise lernst du nur bei der Telefonakquise. Deshalb lieber unperfekt anfangen als perfekt abwarten. Und dann einfach mal zu reflektieren. Ja, ich sage immer, Mensch, ihr habt alle ein Smartphone. Und dann nehmt euch doch mal auf, wenn ihr mit dem Kunden telefoniert. Und hört euch das an, fahrt nach Hause, lasst Rollo runter, alkoholisiert euch ein bisschen und dann hört euch das an. Das macht euch keine gute Laune und das bringt euch eine Menge. So, und mir fehlt einfach dann einfach dieses Entwickeln und dieses Trainieren und diese Leidenschaft, die so einfach morgen besser zu sein als heute. Also wenn du die 3 Sachen machst, im System, Schlagzahl und ja, auf die Qualität im nächsten Step zu achten, dann kannst du so verkehrt nicht sein.
Schönes Schlusswort. Danke, Jens, dass du da warst. Und
ich bin ja noch da.
Schön, dass wir uns kennengelernt.
Sehr schön. Ich freue mich. Bis bald, links im Leben.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben. Und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!